Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhard vom LBV und war für euch wieder unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Heute geht es um einen wahren Frühlingsboten, den Weißstorch. Wir haben die Storchenexpertin schlechthin zu Gast. Seit knapp 30 Jahren engagiert sich Oda Wieding für diese Vogelart und kennt so gut wie jeden Storch in Bayern beim Vornamen. Was diesen Vogel so besonders macht, erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr den LBV-Podcast regelmäßig hört und ihr gerne etwas zurückgeben möchtet, geht das ganz einfach. Abonniert Ausgeflogen bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und bewertet ihn gerne bei Spotify oder iTunes. Das hilft uns, sichtbar zu sein und noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. Hallo Oda, sehr schön, dass du heute zu Gast bist bei uns im LBV-Podcast Ausgeflogen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Es klappert wieder von Bayerns Dächern. Der Weißstorch ist aus dem Süden zurückgekehrt. Bei mir in der Stadt hat auch schon ein Storchenpaar wieder den Nest auf der Kirche erobert und beginnt da mit dem Nisten und der Brut. Wie entsteht denn eigentlich dieses charakteristische Klappern, was man jetzt überall in Bayern wieder hören kann?
Störche können anders als andere Vogelarten eben nicht richtig singen. Und drum verständigen sich die Störche, indem sie ihren Schnabel aufeinander hauen sozusagen, einfach beide Schnabelhälften zusammen klappern lassen. Mhm. Sie können auch fauchen. Das hat man noch als zusätzliche Möglichkeit, sich zu unterhalten.
Und was hat das für einen Zweck? Warum machen die das überhaupt?
Alle Vogelarten kommunizieren miteinander. Der schöne Gesang der Amsel ist eigentlich auch nur Revierkampf. Das ist mein Platz, geh weg! Und ich bin der tollste, hallo ihr tollen Amselweibchen. Und das machen die Störche auch. Also es dient sowohl dem Revier abgrenzen, das ist mein Nest, oder auch hier in dem Dorf bitte kein zweites Nest, aber auch eben zur Begrüßung des Partners, der Partnerin. Und das bleibt dann auch eigentlich während des ganzen Sommers, dass die sich immer wieder begrüßen, wenn einer angeflogen kommt.
Jetzt sagt man ja auch, dass der Klapperstorch die Kinder bringt. Weißt du denn, woher diese Legende stammt?
Das ist immer wieder nett. Der Storch ist ja eine der Vogelarten, die den Menschen schon immer begleitet haben. Und wir Menschen neigen dazu, natürlich unsere Kultur und Geschichten mit unserer Umgebung zu verweben. Mit der Natur draußen, früher noch stärker als heutzutage. Das geht leider ein bisschen unter. Und der Storch ist ja als großer Vogel einfach viel besser sichtbar als kleine Vögel. Und weil er unsere Gebäude zum Nisten nützt, ist er uns auch sehr nahe. Und ein Faktor ist sicherlich, dass er im Frühjahr angeflogen kommt. Und im Frühjahr beginnt ja sozusagen das Leben wieder zu sprießen. Die Fruchtbarkeit geht los. Für viele ist das dann was sehr Positives, was mit Gesundheit zu tun hat. Dann hat man dem Storchen alles Mögliche angedichtet, also von Gerichtbarkeit, Ehe und eben auch das Kinderbringen.
Der Weißstorch ist ja eigentlich auch unverwechselbar. Also er ist sehr groß, er hat seinen roten und langen Schnabel, die roten Beine. Er ist überwiegend weiß, hat aber dann diese schwarzen Schwungfedern. Der Weißstorch hat ja auch eine Flügelspannweite von bis zu 2 Metern. Und so segelt er dann eben ganz entspannt durch die Luft. Also ich kann das eben auch bei mir zu Hause ganz oft beobachten. Wie genau funktioniert denn das Fliegen bei dieser Art beim Storch?
Man merkt, dass die Vögel da auch unterschiedlichen Körperbau haben. Manche flattern und eben Störche und andere Großvögel haben dann diese langen, breiten Flügel, mit denen sie gut in der Luft liegen können. Sie machen das schon, wenn sie zur Nahrungssuche fliegen, dass sie von ihrem hochgelegenen Nest sich einfach nur in die Luft werfen und dann da einen Großteil gleiten können. Und auf dem Zug ins Winterquartier nutzen sie das auch. Sie suchen sich Thermikschläuche, also Warmluft, die aufsteigt. Wenn sich in der Sonne eben ein Waldstück schneller erwärmt als die umliegende Wiese, dann entsteht diese Differenz, die dann zum Aufsteigen der Luft führt. Da kreisen sie sich hoch und dann gleiten sie wieder eine lange Strecke. Die kann unterschiedlich sein, aber das sind sicher, weiß ich jetzt nicht auswendig, mehr 100 Meter, ein paar Kilometer, kann im Einzelfall sicher unterschiedlich sein.
In welchen Lebensräumen ist der Weißstorch denn zu Hause?
Störche lieben die großen, breiten Talauen mit viel Wiesenfläche. Da hat der Mensch ja die Landschaft seit Jahrtausenden verändert, überprägt. Wir nennen es ja Kulturlandschaft. Und der Storch hat sich angepasst. Da, wo wenig Bäume sind, nutzt er dann eben unsere Siedlungen für seine Nester und kann auf den von uns angelegten Wiesen und Feuchtbereichen, auch auf Äckern teilweise, dann gezielt seine Nahrungstiere suchen.
1984 hat der LBV das Artenhilfsprogramm für den Weißstorch in Bayern gestartet. Wie ist es denn dazu gekommen, beziehungsweise wie ging es denn damals dem Weißstorch?
Weil der Storch ja eine Vogelart ist, die schon immer unter der Beobachtung stand, hat man früher schon auch mal gezählt. Da gibt es Daten aus dem Jahr 1900 und dann über die Kriegszeiten hinweg. Und man merkte, dass die Zahlen immer weiter zurückgehen. Bis in die 60er, 70er Jahre hinein wurden die Störche immer weniger und die Leute fingen an, Angst zu bekommen, dass der Storch bis zum Jahr 2000 ausgestorben ist. Und dann hat eben auch das Landesamt für Umwelt mit dem Umweltministerium zusammen beschlossen, da müssen wir was tun. Die kümmern sich ja gezielt um gefährdete Arten. Und dann wurde ein Gutachten erstellt, über 3 Jahre wurde der Bestand gezählt, 80 bis 82. Dann hat es noch eine Zeit lang gedauert, bis dann die Entscheidung auch fällt, wir müssen was unternehmen. Und dann kam es eben dazu, dass gemeinsam dieses Artenhilfsprogramm ins Leben gerufen wurde, das der LBV jetzt im Auftrag vom Landesamt für Umwelt durchgeführt hat.
Und woran lag es, dass damals die Situation so krass war? Also welchen Gefahren war er ausgesetzt?
Es gibt viele Faktoren, die dann immer auch sich ungünstig kombinieren. Der Mensch hat ja angefangen, letztes Jahrhundert, erst mit Drainage von Feuchtflächen. Auch die großen Flüsse wurden begradigt. Dann wurden ja die Maschinen immer größer. Früher Pferd und Pflug auf dem Acker macht nicht viel. Aber wenn der Traktor mit 40 km über die plattgewalzte Wiese brettert, weil die EU-Vorgaben so sind, also das ist jetzt nicht Schuld der Landwirte oder so, es ist die Menschheit, die einfach die Landschaft überprägt, gemeinsam, alle miteinander. Und dann natürlich auch die Erfindung von Kunstdünger, um die Flächen noch stärker nur für uns, unsere Lebensmittel zu optimieren und auch gleichzeitig Pestizide, um eben alles, was den Menschen das Essen wegnimmt, dann auszurotten. Das sind die Faktoren, die zusammenkommen auf der Nahrungsfläche. Wir haben auch viel mehr Flächen überbaut. Unsere Siedlungen sind gewachsen, jedes Gewerbegebiet, alles kommt in die Talauen, weil die Wiese ein bisschen weniger wert ist als der Acker, so in unserer menschlichen Sicht. Und dazu kommen weitere Faktoren. Wir haben Stromnetze ausgebaut mit gefährlichen Masten. Wir haben andere Gefährdungsfaktoren auf dem Zug. In Afrika war es lange trocken. Wenn dann die Heuschreckenschwärme ausbleiben, dann verhungern die Störche dort. Also dann gibt es Müllkippen und Kläranlagen und viele Möglichkeiten, wo ein Vogel zu Tode kommen kann.
Was genau ist das Problem bei den Stromnetzen?
Je mehr ausgebaut wird, desto mehr Leitungen sind auch über Land. Und wenn da Masten angebracht werden, also Masten aufgestellt werden, wo ein Vogel die Möglichkeit hat, entweder 2 Leitungen zu berühren und sich einen Kurzschluss zu holen oder zwischen Leitung und Mast einen Erdschluss herzustellen, dann ist der natürlich ruckzuck tot. Und das ist auch was auch nicht gelernt werden kann. Mit anderen Gefährdungsursachen kommt ein bellender Hund und ich fliege rechtzeitig weg, dann habe ich das gelernt, dann kann ich überleben. Manche Todesarten kann auch eben nicht vom Altvogel auf den Jungvogel als Gefährdung weitergegeben werden. Die sind zum Glück jetzt alle gesichert, fast alle. Einzelne Ausnahmen natürlich immer mal. Aber das haben wir in den Ländern noch, wo der Storch auf dem Zug durchkommt.
Du arbeitest jetzt bereits seit 1995 beim LBV und bist im Weißstorchenschutz aktiv und die bayerische Weißstorchenexpertin. Jetzt machst du es aber natürlich nicht allein, sondern dich unterstützen 350 ehrenamtliche HorstbetreuerInnen in ganz Bayern verteilt, die eben dann direkt vor Ort was für diese Vogelart tun. Was genau machen sie denn da?
Ja, das ist was ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges. Und es ist ja auch unglaublich schön, sich da mit irgendwas, was einem gefällt, dann für die Natur einsetzen zu können. Das war eine ganz wichtige Voraussetzung für das Schutzprogramm für die Störche, dass wir möglichst an jedem Nest oder in jeder Gemeinde jemand haben, der guckt. Nur dann kann man ja einen Bestand zählen, wenn viele Leute zusammenhelfen und mitzählen und einfach die Daten melden. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Schauen, wann kommen die Störche? Sind es die gleichen wie vorher, wenn sie zum Beispiel Ringe am Bein haben? Sonst kann man es nicht genau wissen. Und dann kann man natürlich noch weiter erfassen, Brutbeginn, Anzahl der Jungen, die dann Flügge werden, Abflugsdaten. Und eine andere wichtige Funktion ist, den Kontakt vor Ort zu halten, auch eben zu schauen, wird vielleicht die Nisthilfe gerade alt und bröckelig? Oder bekomme ich was mit, dass eine neue Ortsumgehung geplant ist? Kann ich dann beim Bürgermeister einfach kurz den Finger heben? Habt ihr dran gedacht, dass das die Storchenwiese ist? Diese Kontakte vor Ort nutzen, das ist auch was, was vielerorts helfen kann, damit wir eben zum einen die Störche schützen und mit dem Storch natürlich alle anderen Vogelarten, die auf dieser Wiese vorkommen. Sei es Wiesenpieper, Braunkehlchen, die schon kaum noch da sind, auch Kiebitze und die ganzen anderen, gerade auch Insekten. Wer kennt schon noch unsere ganzen verschiedenen Insektenarten?
Wie hat sich denn dann durch das Artenhilfsprogramm die Situation des Weißstorchs verändert?
Wir haben anfangs wirklich auch Gelder bekommen für Maßnahmen, sowohl vereinzelt Nisthilfen zu sanieren oder neu anzulegen, aber eben auch für Maßnahmen auf der Fläche. Wir haben Tümpel angelegt, wir haben Gräben aufgeweitet, wir haben mit Landwirten teilweise gezielt Pachtverträge abgeschlossen, dass die anders bewirtschafteten Flächen, die dann weniger Ertrag bringen, dass sie das ausgeglichen bekommen. Und wir haben natürlich auch die Landwirte versucht anzuregen, dass sie die vorhandenen Programme nutzen, also Vertrags-Naturschutzprogramm, Landschaftspflegeprogramme. Das ist sicher ein Stück weit ein Beitrag gewesen, dass der Storch wieder zunimmt. Aber natürlich sind es viele Faktoren, die Einfluss nehmen auf so einen Bestand. Und Verbesserungen auf dem Zug und im Winterquartier sind natürlich auch wichtige Faktoren.
Wie viele Storchenpaare gibt es denn dann mittlerweile jetzt wieder in Bayern?
Ja, nach so einem Tiefststand in den 80er Jahren mit weniger als 60 Brutpaaren ist der Bestand dann erst ganz langsam angestiegen und dann waren wir um die Jahrtausendwende schon froh, dass wir über 100 Storchenpaare hatten und haben immer noch geglaubt, die 250 von Anfang des Jahrhunderts, also 1900, werden wir nie wieder erreichen. Und dann sind wir recht schnell eines Besseren belehrt worden und staunen jetzt immer noch, wir sind jetzt schon bei weit über 1000 Storchenpaaren. Ja, und da ist es tatsächlich jetzt ein bisschen mehr Arbeit. Unsere Ehrenamtlichen sind froh, wenn sie Unterstützung kriegen. Also wer Lust hat, auch mit Störche zu zählen, gerne melden. Und gucken auch, dass wir überhaupt alle erfasst kriegen. Also wer ein Störchennest sieht, was noch nicht auf unserer Karte drin ist, gerne auch melden.
Falls ihr keine Störche bei euch vor Ort habt, der LBV hat auch mehrere Webcams, also man kann dann auch online Störche beobachten. Was hältst du denn davon, dass man so online am Storchenglück teilhaben kann?
Ja, das ist bei allen Webcams ganz faszinierender Einblick in die Natur, wie das Leben da bei einzelnen Vogelarten ist, egal ob im Kasten oder beim Wanderfalken oder eben ganz oben auf dem Turm beim Weißstorch. Und es ist vor allem Umweltbildung. Also wir sehen, wie die sich verhalten, dass kleine Babystörche schon ab dem ersten Tag auch klappern. Es klappert vielleicht noch nicht so, aber sie tun so, als ob. Sie betteln ihre Altvögel an, nur dann kriegen sie Futter. Sonst kriegen sie keins. Also ein kranker Jungvogel wird dann auch aussortiert von den Altvögeln. Die halten ihr Nest sauber. Die sagen, lieber zwei Jungvögel gut durchfüttern als drei kranke. Das ist Natur. Also man schaut dann schon auch manchmal zu, wie was Unschönes passiert. Gibt ja den Spruch, Natur ist grausam. Und das ist dann eben kein Grund zum Eingreifen. Also das sollten wir uns alle klar machen, eine Webcam dient nicht dazu, zu überwachen und dann rumzutüdeln und die Störche wie Haustiere zu behandeln, sondern wir dürfen Zuschauer sein und greifen nur in schlimmen Fällen ein, wenn sich ein Jungstorch zum Beispiel in ein landwirtschaftliches Bindegarn verheddert hat, dann kann man den mal runterholen. Aber wenn die Nahrung nicht reicht, das ist Natur. Wenn die bei Regen nass werden, das ist Natur. Die Altstörche schirmen ihre Jungen ab. Aber das kommt bei jedem großen Regenguss vor, dass dann mal nicht alle überleben.
Ihr seid Storchenfans und wollt dem Weißstorch in eurer Umgebung helfen? Dann könnt ihr ganz einfach LBV Storchenpate werden. Als Pate könnt ihr viel bewegen, um diese Vogelart langfristig zu schützen. Dank eurem Beitrag kann der LBV Lebensräume wie Flussauen und Feuchtwiesen für den Storch und für viele andere Vögel erhalten. Außerdem bekommt ihr als Pate viermal im Jahr das LBV-Magazin direkt nach Hause geschickt. Alle Infos zur Storchenpatenschaft findet ihr unter www.lbv.de/weißstorchpate. Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, dass immer mehr Störche im Siedlungsraum bei uns in den Städten nisten. Gerade neue Brutpaare lassen sich auch schon mal vielleicht an problematischen Orten nieder, also zum Beispiel auf dem Kamin oder auf einer Photovoltaikanlage. Es gibt auch, ich nenne es mal Extrembeispiele in Bayern, also im mittelfränkischen Ühlfeld sind es mittlerweile 50 Storchennester in der kleinen Stadt. Kann es vielleicht sein, jetzt wo wir immer mehr Störche haben, dass der Weißstorch zunehmend Probleme macht?
Das ist tatsächlich der Fall, dass wir jetzt so viele Störche haben, dass vereinzelt das wirklich dann auch dazu führt, dass mal da Ärger entsteht, wenn ein Storch einen beheizten Kamin zubaut und dann auch wirklich Gefahr im Verzug sein kann, wenn die Abgase eben nicht nach oben abziehen können. Und ja, die Funktion einer Solaranlage ist recht schnell beeinträchtigt. Wenn eins von diesen Panels zugeschissen ist, dann sinkt ja, glaube ich, der Ertrag der gesamten Anlage. Nein, und für solche Fälle versuchen wir eben dann auch da zu sein, dass wir beraten, dass wir versuchen, Kontakte zu knüpfen, dass wir Hausbesitzer entsprechend unterstützen mit dem Bemühen um Ausgleich oder eben sagen, hier ist wirklich eine ernsthafte Gefährdung da. Und dafür gibt es ja auch Ausnahmen im Naturschutzgesetz. Also da wird auch keiner alleine gelassen. Man muss halt sich kurz melden bei der Naturschutzbehörde und einen Antrag auf Genehmigung stellen. Und dann wird, wenn es nicht nur der Dreck ist, der einen stört, sondern ein ernsthaftes Problem ist, dann wird einem das ja auch gestattet, dass man dann das Nest versetzt. Oder eben auf dem Kamin kann man ja auch ein Gestell anbringen, dass der Storch höher sitzt. Der Rauch zieht ab und der Storch hat auch noch Fußbodenheizung. Es gibt viele mögliche Kompromisse, man muss sie nur suchen und da versuchen wir zu beraten und zu unterstützen.
Und in welchen Fällen muss dann ein Nest wirklich doch entfernt werden?
Wie gesagt, wenn es wirklich eine Gefährdung für Menschen darstellt oder eine Nisthilfe kommt mal runter, durch einen Sturm schief geworden, dann muss man auch mal während der Brutzeit eingreifen. Das kann passieren. Also wir haben ja Verkehrssicherungspflicht auch. Und in anderen Fällen, wo wir sagen, na gut, die runterfallenden Äste, die sind lästig im Schneefanggitter, in der Regenrinne. Das ist aber kein echter Grund, den Storch wegzumachen. Ein bisschen gehört Natur einfach in die Stadt auch rein. Wir haben ja auch Bäume, deren Laub und manchmal stört. Und da wäre es dann auch schön, wenn die Gemeinden einzelne Bürger vielleicht auch unterstützen könnten.
Ja, ich habe früher immer gelernt, dass der Storch im Winter nach Afrika fliegt. Mittlerweile trifft es aber nicht mehr auf alle Störche zu. Wohin ziehen denn die Weißstörche, wenn es bei uns kälter wird?
Ein Großteil zieht tatsächlich noch nach Afrika. Entweder links oder rechts ums Mittelmeer rum, weil ja über dem Wasser keine Thermik ist. Und wir haben in Bayern tatsächlich beides. Also sowohl Störche, die nach Westen abziehen, über Spanien, Gibraltar nach Westafrika, als auch solche, die eben ums Mittelmeer im Osten rumfliegen, an Israel vorbei, Ägypten und dann auch Nordafrika, Nordostafrika, in die Sahelzone. Da können die sich theoretisch auch treffen. Und im Osten können sie auch wirklich bis in den Süden noch ziehen. Da haben wir auch immer noch Vögel, die teilweise bis Südafrika ziehen. Aber von den Westseern bleibt mittlerweile ein Großteil einfach in Spanien. Das ist letztendlich ein ganz natürliches Verhalten. In Afrika würden sie auch den Heuschreckenschwärmen folgen. Und wenn die Nahrung knapp wird, ziehen sie weiter. Jetzt, wenn unterwegs schon genug Nahrung da ist und einfach rumliegt, wie auf unseren Müllkippen, es ist ja unglaublich, was wir Menschen alles wegschmeißen, warum sollten die Störche dann weiterziehen? Und dann hat der Mensch auch angefangen, in den 80er Jahren da in Spanien Reis anzubauen. Es sind große Flächen jetzt vernässt mit Gräben. Da sind kleine Insekten drin. Da ist einfach genug Nahrung da. Und drum sparen die sich den anstrengenden Flug. Der ist auch gefährlich. Und dann haben wir da jetzt mehr Vögel zurückkehren, zu uns schneller zurückkehren. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch andere Länder gehabt in unserer Umgebung, in der Schweiz, im Elsass, wo die Störche 60er, 70er Jahre fast ganz ausgestorben waren, bis auf einzelne Vögel. Die haben angefangen zu züchten und wieder auszusetzen. Das hat man ja mit vielen Vogelarten schon mal probiert. Häufig denken wir Menschen nicht an alle Faktoren. Langfristig vorausdenken liegt uns nicht so. Und an alles denken, was ein Tier vielleicht braucht, liegt uns manchmal auch nicht so. Und bei diesen Wiederansiedlungsprojekten war es dann so, dass ja Störche erst mit 2-3 Jahren geschlechtsreif werden. Wenn man also die nachzüchtet, möchte man natürlich auch, dass die wirklich dann auch jetzt Brüten anfangen. Also hat man sie behalten, 3 Jahre eingesperrt. Und dann haben die gelernt, hier zu bleiben. Wenn sie dann rausgesetzt werden, dann hat man ihnen diesen Zugtrieb, der angeboren ist, regelrecht abtrainiert. Und die Vögel, die bei uns angefangen haben zu überwintern, die ersten, die hatten alle Ringe aus der Schweiz oder aus Frankreich. Und da haben wir eben gemerkt, okay, diese dort ausgewilderten Vögel bleiben nicht nur dort, wo man sie haben will, sondern kommen auch zu uns rüber, ins schöne Bayern. Und ansonsten waren die ja recht normal, also haben sich einigermaßen normal verhalten bei der Brut und haben sich dann ja auch freigelassen, Büchse Pandora geöffnet. So böse möchte ich es nicht benennen, aber sie, mit ihrem Verhalten breiten sie sich unter den Wildstörchen aus, verpaaren sich mit den Wildstörchen, und wenn dann ein Vogel im Herbst nicht abfliegt, dann lernt der Partner von dem, ja, wenn du nicht fliegst, okay, stimmt, wir haben noch ein bisschen Zeit, ist noch nicht so kalt. Die gucken sich das richtig voneinander ab. Jetzt haben wir relativ viel normale Störche, die halt auch hier im Winter da bleiben.
Schätzt du das dann als problematisch ein, also dass man damals eben Störche gezüchtet hat und dann erst so spät ausgewildert hat?
Wenn der Mensch zu viel eingreift und zu viel Verhalten ändert, dann kann es in Einzelfällen schon dazu kommen, dass es problematisch ist für den Wildbestand. Wir hatten also da Vögel, die durchgehend gefüttert wurden, die auch im Sommer gefüttert wurden, die waren richtig zu faul zur Nahrungssuche. Die haben dann angefangen, ihre Küken mit Eintagsküken zu füttern. Und ein kleines Storchenküken ist ja kaum größer als ein Eintagsküken. Das kann das nicht fressen. Und dann ist da die Brut kaputt gegangen und dann sind sie am Nachbarnest stören gegangen. Also das kann schon mal auch einen negativen Einfluss haben auf den Wildbestand. Wir sollten wirklich die Finger davon lassen, unsere Natur noch weiter beeinflussen zu wollen. Dieses veränderte Zugverhalten, ja, ist wahrscheinlich jetzt kein großer Schaden in dem Sinne, dass die bei uns überwintern. Sie kommen ja durch den Winter. Und wir sehen sogar auch, dass weiterhin Störche dann abfliegen, wenn es hier kalt wird. Wir nennen sie dann Winterflüchter. Das haben wir oft so, ja, bei uns wird es ja Anfang Dezember so das erste Mal, kommt so eine Schneefront und dann ziehen viele Störche weg. Oder dann, wenn dann im Januar nochmal die Kältefront kommt, auch dann gehen manche Störche erst los Richtung Westen, teilweise nur rüber zum Bodensee ins Rheintal. Und dann warten sie da ein paar Wochen nur ab, manchmal einfach nur so 6, 7, 8 Wochen und kommen dann Anfang Mitte Februar schon wieder zu uns rüber.
Jetzt hast du vorhin auch ganz kurz diesen Zugtrieb erwähnt. Wie wissen die Vögel denn eigentlich, wann es die richtige Zeit ist, sich auf den Weg zu machen?
Wir wissen bei vielen Vogelarten, dass sie sich auch nach der Tageslichtlänge richten. Auch im Winterquartier, dass sie wissen, wann es ist Zeit, wieder nach Norden zu fliegen, denn da ist es ja warm. Die können dort ja nicht sehen, ist bei uns noch Winter oder nicht. Und so ist es auch im Spätsommer, in den Herbst hinein, da werden die Tage ja auch schon kürzer. Und ja, diese Zugunruhe ist eben auch angeboren und die Jungvögel wissen, okay, wir müssen jetzt so langsam uns auf den Weg machen. Und dann kommt es dazu, dass eben sich richtige Trupps bilden, dass sie einfach, wenn sie in den Talauen dann ihre Übungsflüge machen, dass sie merken, ach, da stehen schon ein paar Störche auf der Wiese, stell mich mal dazu. Und dann hat man auch Experimente gemacht mit Jungstörchen, wenn man die alleine auf den Weg schickt, also sie auch irgendwo verfrachtet, dass sie da keinen Anschluss haben, wo andere Störche eben nicht vorkommen. Dann fliegen die zwar ungefähr nach Süden, aber die können sich total verfliegen aufs Meer hinaus oder sonst wie. Also die wissen, sie müssen ungefähr nach Süden, aber sie lernen von den Altvögeln, wo sie hin müssen, wo gute Plätze sind zum Rasten, wo es gute Thermikschläuche gibt, an welchen Flussläufen oder Bergrücken man sich orientieren kann. Und dann merkt man richtig, dass die auch voneinander abschauen.
Seit 2014 stattet der LBV gemeinsam mit der Vogelwarte Radolfzell ja Weißstörche mit Sendern aus. Und per Satellitentelemetrie erhalten wir dann so einfach mehr Daten über eben diesen Vogelzug. Was kannst du denn aus diesem wahrscheinlich mittlerweile großen Datenschatz alles ablesen?
Das ist ganz faszinierend, was man bei so einer Vogelart immer noch lernen kann, wo wir doch schon so viel wissen. Bei vielen kleinen Vögeln wissen wir noch nicht mal, wie viel wir haben. Und beim Storch weiß man so viel und kann jetzt trotzdem noch ganz neue Sachen dazulernen, weil die Sender eben auch die ganzen Bewegungsdaten aufnehmen, ob der Storch jetzt frisst, steht, fliegt oder sich gar nicht mehr bewegt. Man kann unglaublich viel rauslesen, zum Beispiel, dass diese jungen Störche, die auch noch nicht so gut fliegen, in so einem Thermikkreisel mehr Kreise machen müssen, bis sie oben ankommen. Öfters dazwischen Flügelschlag brauchen. Für die ist also der Flug anstrengender. Und dann merkt man auch, dass die dann zwischendurch mal einen Tag länger Rast machen und dann eben auf den nächsten Storchentrupp warten, der sie dann wieder mitnimmt. Dass sie auf der Reise also mehr Pausen einlegen. Drum ziehen die auch vor den Altvögeln weg. Das hat man immer schon gesehen. Und jetzt haben wir da auch die Erklärung dazu. Klar, der braucht länger für die Strecke. Das ist gut, wenn er rechtzeitig losfliegt.
Kann man dann daraus auch irgendwie ablesen, welche Gefahren vielleicht ihnen auf dem Zug oder auch in den Überwinterungsgebieten begegnen können?
Ja, wir kriegen ganz, ganz viele tolle neue Erkenntnisse. Nicht alle sind schön, wie du gerade gesagt hast, wir haben auch neue Gefahren entdeckt. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass ein Storch in Frankreich irgendwo sich nicht mehr bewegt hat auf einem Acker. Und dann haben sie ihn lange gesucht, bis sie auf die Idee kamen, mal auf den Bewässerungsturm raufzusteigen, wo der Punkt eben eigentlich auch herkam. Und dann haben die festgestellt, das ist oben offen ein Trichter, der sammelt auch Regenwasser. Da ist kein Gitter drauf. Und dann, wenn die Störche versuchen, am Rand zu landen, rutschen sie in den Trichter rein und schwimmen ein paar Tage, solange wie sie halt Kraft haben, und gehen dann ein. Und da schwamm nicht nur der Senderstorch, da schwammen mehrere Störche. Das wäre eine Möglichkeit, dass man dann auch anregt, diese Trichter oben wenigstens mit Gitter zu versehen. In Israel gibt es neben den Kläranlagen auch Färbebecken. Und ja, die sind auch eben teilweise so gebaut, wenn die Vögel reinrutschen, kommen sie nicht mehr raus. Ganz ungünstig. Auch bei uns hatten wir schon einen Senderstorch, der in so einem, ja, so eine Silageanlage, so eine Grube reingerutscht ist. Klar, ist ähnlich wie Kläranlage, hat eine harte Kante. Man müsste überall ein Brett reinstellen, dass auch Säugetiere, Eichhörnchen oder was, die da reinfallen, wieder raus können.
Jetzt hast du vorhin auch kurz erwähnt, dass Störche ja auf Müllkippen unterwegs sind. Ist es nicht da auch irgendwie gefährlich oder unhygienisch? Oder wie, ja, welche Nahrung suchen sie denn dann generell?
Ja, das ist tatsächlich nicht schön, die Störche da zu sehen. Und da gibt es auch Gefahren. Sie können sich an was weiß ich, Metallplatten irgendwie aufkratzen. Sie können sich in irgendwelche Bänder verheddern. Es gibt auch ganz unschöne Bilder von Störchen, die sich in Plastiktüten eingewickelt haben, entweder um den Flügel oder mit dem Schnabel drinstecken. Und die Tüte ist über den Körper gerutscht. Oder der Schnabel guckt gerade noch raus, aber kann nicht mehr fliegen. Also sehr unschön, aber es ist so viel an Fressbarem dort, dass trotzdem der Vorteil den Nachteil überwiegt. Wir schmeißen ja alles weg, sei das Fischreste, sei das Fleischreste, ja, auch eine aufgeweichte Sahnetorte hat für einen Storch einen Nährwert, auch wenn er eigentlich eben überwiegend oder eigentlich nur Fleischfresser ist. Und da finden sich auch andere seltene Greifvögel. Also wir haben auch Ornithologen, die ihren Winterurlaub in Spanien auf der Müllkippe verbringen, weil da tolle Schlangenadler, Schreiadler oder sonstiges zu sehen sind. Und dort lesen sie auch Ringe ab. Also Storchenringe, das war ja früher die Möglichkeit festzustellen, wo die Störche sich aufhalten. Und das ist immer noch auch ein wichtiger Punkt neben der Satellitentelemetrie, dass man über Störche weitere Infos bekommen kann.
Ja, ich frage ja immer meine Gäste nach ihrem Lieblingsvogel. Ich glaube, das kann ich mir bei dir sparen. Die Frage wäre aber, wieso dich denn der Weißstorch seit so vielen Jahren so fasziniert?
Naja, klar, eigentlich sind alle Vögel toll. Und andere Tiere und Pflanzen genauso. Ich glaube, das kann jeder feststellen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, rausgucken, egal ob man eine Blüte anschaut oder plötzlich eine Hummel vorbeischwirren sieht. Und beim Weißstorch, ja. Gerade weil er so bekannt ist, weil man so viel weiß, ist es trotzdem faszinierend, was dazu zu lernen, weil man ihm so schön zuschauen kann, weil man ja Altvögel, Jungvögel mitbekommt und weil es auch so toll ist, mit den Menschen zu arbeiten, die begeistert dann irgendeine Beobachtung schildern. Also das ist was, was mir auch nach so vielen Jahren immer noch jeden Tag Spaß bereitet. Da bin ich glücklich, das kann nicht jeder sagen, dass er gerne in die Arbeit fährt.
Was können wir Menschen von den Weißstörchen oder denn von den Vögeln generell lernen?
Ja, ich glaube, wir sollten grundsätzlich, wie sage ich das jetzt am besten, runterkommen von unserer vermeintlichen Überlegenheit. Ich habe gerade jetzt gelesen, dass unser Bundespräsident Steinmeier gemeint hat, wir sind eigentlich nur Gärtner in Gottes Paradiesgarten. Wir sollen bewahren und schützen und aufpassen. Das tun wir nicht. Wir nutzen es bis auf den Rand für unseren Vorteil aus. Und ein wichtiger Punkt wäre schon mal zu sagen, ich muss nicht noch mehr haben, als ich schon habe. Ich muss nicht noch mehr Gier befriedigen, noch mehr Konsum haben, eigentlich langt es. Egal wovon. Und dieser übermäßige Konsum, den zurückzufahren und dafür zu ändern in Qualität, da kann man genauso auch Arbeitsplätze erhalten. Man kann sich darauf fokussieren, dass Sachen wirklich besonders gut sind. Aber ich muss nicht jedes Jahr ein neues, was weiß ich was, Gerät haben, neue Anziehsachen. Diese Wegschmeißmentalität, das ist was, was Tiere nicht haben. Teilweise leben sie auch im Überfluss. Natürlich, Mücken produzieren Milliarden von Eiern und Larven. Andere Vögel leben davon. Klar, das ist eingepreist. Aber für sich Vorräte horten, das machen nur ganz wenige Arten, die über den Winter kommen müssen. Und von dem Zeitpunkt sind wir Menschen schon lange weg.
Was braucht es deiner Meinung nach für erfolgreichen Vogelschutz?
Für erfolgreichen Vogelschutz braucht es einfach ja, jede Menge Leute, die sich gerne einsetzen, die mitmachen. Jeder kann was beitragen, einfach eine Beobachtung melden, bei sich zu Hause schauen, Kompromisse suchen, im Garten nicht alles aufräumen. Das ist ganz wichtig, dieser übertriebene Ordnungsfanatismus. Alles, was sich bewegt oder irgendwie grün ausschaut, das ist kein Dreck. Nein, das ist unsere Lebensgrundlage. Das ist so wichtig, dass das sich in den Köpfen wieder ändert. Und Schottergärten sind gar nicht pflegeleicht. Da kommt Moos drauf und dann muss man auch hinterher.
Das stimmt. Ja, vielen Dank, liebe Oda, für dieses schöne Gespräch.
Ganz herzlichen Dank. Ja, schade, dass wir uns nicht noch 3 Stunden unterhalten.
Nach dieser Folge seid ihr jetzt bestimmt auch im Storchenfieber. Alle Infos zu den bayerischen Glücksbringern findet ihr bei uns auf der Website unter www.lbv.de/storch. Hat euch diese Folge gefallen? Dann empfehlt sie gerne weiter an FreundInnen oder Bekannte. Bei Spotify habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, unter jede Folge zu schreiben, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich auf Feedback von euch und den Austausch mit euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der Natur und wir hören uns in der nächsten Folge.